Duisburg ist echt hörbar. Der Podcast für die spannenden Seiten von Duisburg. Alexander Klomperent trifft Menschen, die unsere Stadt bewegen.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Duisburg ist echt hörbar. Wir hatten ja schon eine ganze Reihe an sehr, sehr unterschiedlichen Gästen in diesem Podcast. Und heute kommt eine weitere, wirklich interessante Duisburger Facette dazu. Jetzt lacht er schon selber. Also tatsächlich muss man sagen, hat diese Stadt viele Botschafter.
Wie eine interessante Facette.
Einer von diesen Botschaftern trägt die Stadt auf die Bühnen der Republik und erzählt eigentlich auch fast überall von Duisburg. Und das macht er auf eine Weise, die zumindest bei mir dazu führt, dass ich Angst habe, dass ich diesen Podcast nicht überlebe, weil ich mich einfach kaputt lachen muss. Wer in sein Programm geht, der weiß, wie man nachts Nudelsalatrezepte von Nachbarn abstaubt. Und der weiß auch Bescheid über die gefährlichste aller Krankheiten, die der Ruhrgebietsbürger so kriegen kann, nämlich Krisse. Bei mir ist der Kabarettist Kai Magnus Sting. Und Ur-Duisburger übrigens. Willkommen, schön, dass du da bist.
Ja, ich danke sehr für die Einladung, freue mich sehr.
Ja, wir uns
als
noch mehr.
Als interessante Facette.
Vielleicht also, kannst du den Leuten direkt mal eben erklären, was ist eigentlich Krisse?
Krisse ist, wenn ich früher im Garten gespielt habe bei meiner Oma und die Oma sagte, wenn ich was trinken wollte, sagte Oma immer, hör mal, Jung, trink nicht so schnell, Krisse, was am Magen. Also Krisse ist eine im Ruhrgebiet akzeptierte Diagnose. Bei uns hasse Krisse. Und Krisse ist eigentlich alles Mögliche. Krisse, und das ist ja das Schöne, ist überall einsetzbar, weil der Ruhrgebietsmensch, der lässt sich nicht festnageln. Also er sagt lieber, du kriegst du was. Man hat eine ungefähre Ahnung. Also man weiß auf jeden Fall, man will es nicht kriegen. Und deswegen lässt man es sein. Also kriegst du ist, weil wir fragen ja auch gar nicht genau nach. Wir wollen es ja auch gar nicht wissen. Weil Hüsch sagte schon, wenn du es weißt, dann kriegst du es auch. Und wenn du es nicht weißt, kriegst du es nicht. Deswegen fragen wir gar nicht nach, was kriegst du ist.
Also kriegst du lieber nicht.
Kriegst du lieber, hast du auch nicht. Hast du auch nicht gerne. Kriegst du lieber nicht und hast du nicht gerne.
Nee, dann lassen wir da auch mal bleiben.
Ja.
Also, eins muss man ja vielleicht dem einen oder anderen nochmal erklären. Es gibt ja nicht so viele Leute, die mit dieser Stadt im Gepäck und mit dieser Stadt im Kopf und mit dieser Stadt im Herzen so viel unterwegs sind und so vielen Leuten darüber erzählen wie du. Du bist auf ganz, ganz vielen, ganz großen, aber auch kleineren Bühnen in der Republik unterwegs und spielst ganz, ganz häufig vor wirklich vollen Häusern. Und die Leute erfahren dabei manchmal, sagst du es dazu, manchmal auch nicht, eigentlich eine Menge über die Seele des Duisburgers.
Mhm.
Was macht die Seele dieser Stadt eigentlich für dich aus?
Boah, das ist ja schon eine starke Frage direkt zu Anfang. Ach, das kann man in einem Satz gar nicht, kann man das gar nicht beschreiben. Also für mich ist das, setzt sich die Seele der Stadt aus ganz vielen verschiedenen Faktoren zusammen. Das ist in erster Linie bei mir ganz persönlich und privat, dass ich da eben geboren worden bin, St. Anna Krankenhaus in Huggingen und in Neudorf dann groß geworden und Schule in Neudorf, Gymnasium Stadtmitte, Zivildienst in Hochfeld und dann Studium, das war mal etwas exotischer, das war in Bochum. Aber
ganz weit weg.
Ganz weit weg. Ja, weil ich, ach das war, also ich habe neuere deutsche Literaturwissenschaft, Linguistik und Theologie studiert. Und,
das klingt auch eher wie eine Strafe.
Ja, das, für die Dozenten auf jeden Fall, die ich hatte. Nein, es hat einen Riesenspaß gemacht. Aber da habe ich manchmal schon gedacht, das hätte ich gerne mal in Heidelberg oder in Tübingen auch machen können sollen. Also ne, Heidelberg, da sitzen ja die ganzen, da liegen ja die ganzen alten Handschriften. Und Tübingen, das sind einfach die geisteswissenschaftlichen Hochburgen in diesem Land. Aber ich war natürlich beruflich dann in Tübingen und in Heidelberg und mag beide Städte sehr, habe aber gedacht, hier möchte ich für so ein Studium, also auf längere Zeit gesehen, auch nicht tot über den Zaun hängen. Und dann sind wir schon wieder in der Heimat, also in Duisburg. Weil nicht nur dort groß werden, also auch zur Schule gehen, einen Freundeskreis dort haben, der sich aus Schulfreunden zusammensetzt und dann aus Nachbarn und aus Leuten, die man kennenlernt, sondern eben auch Ecken. Also ich mag eben auch Ecken. Also als Ecke bezeichne ich zum Beispiel auch Ruhrort, ne, wo du dann Rhein-Ruhr zusammenfließen hast. Du hast die Schiffe. Auch Duisburg ist ja auch so ein, ich sag mal, so ein Mischwesen, so ein Zwitter. Und ist Ruhrgebiet, ist Niederrhein, ist Rheinland, ist so eine Schnittstelle aus allem. Du hast hier die ganzen Hochöfen und du hast diese wunderschöne Silhouette. Du, wenn du über den 59 fährst, dann Richtung Dienstlaken, ne, du siehst dann den Landschaftspark, du siehst die Hochöfen, du fährst über den Binnenhafen, über die Wasserarme. Du hast die Sechseenplatte, du hast die Weddau, bei uns du hast den Kaiserberg, Neudorf, Düsson, den Duisburger Wald, den Wildschwein. Also kannst du Fuß, was ich toll finde, eben an Neudorf und Düsson, wo ich lebe seit jeher, ich kann alles zu Fuß machen. Ich kann zu Fuß zum Bahnhof, mich in den Zug setzen, nach Hamburg, nach Berlin beruflich, nach Köln fahren. Ich kann alles mit dem Radmann zu Fuß machen. Und die ganzen vielen Ecken drumherum, die einfach eine Vertrautheit ausmachen und einen Charme. Manchmal ist es nicht so schön, manchmal ist es ein bisschen schöner, aber das alles setzt mit den verschiedensten Mosaiksteinchen ein wunderschönes Bild zusammen einer Stadt, die ich mag und die mich mag, was ich auch schön finde. Und das macht Heimat aus. Und dann eben die Gerüche, die Erinnerungen. Und das macht die Seele einer Stadt aus. Lange Antwort auf eine kurze, aber schwierige Frage.
Ja, so triviale Fragen wollen wir ja auch nur am Rande mal stellen. Wenn du unterwegs bist mit deinen Programmen, dann spricht da ja immer auch ein Duisburger Jung, weil du bist von deiner Mundart her immer unzweifelhaft zu erkennen als jemand, der aus Duisburg kommt. Auch wenn du es vermutlich nicht in jeder Stadt, in der du auf der Bühne stehst, explizit nochmal sagst, sondern vielleicht eher den Leuten versuchst, das Ruhrgebiet als Region nahe zu bringen. Aber der Duisburger ist doch unverkennbar immer dabei. Ist das so ein Teil auch deines Erfolges letztlich, dass da eben nicht jemand komplett ohne Mundart auf der Bühne steht? Wobei wir wissen, das gibt's eigentlich nicht. Selbst der Hannoveraner hat eine sehr unverkennbare Mundart, der ja von sich behauptet, das reinste Deutsch zu sprechen.
Nein, das tut er nicht.
Aber welche Rolle spielt dein spezieller Duisburger Zungenschlag?
Ich glaube, eine sehr große. Also ich habe mich da mal vor etwas über 10 Jahren mit einem Freund drüber unterhalten. Und der Freund, ganz anderes Metier, Arzt, der sagte mal, ich habe letztens wieder ein Video von dir gesehen im Internet, kannst du nicht mal Hochdeutsch sprechen? Und mir war das sofort unangenehm, weil ich dachte, ist das denn so, ist das so nicht auffällig, aber sagen wir mal so negativ auffällig oder negativ auffallend? Und dann habe ich mich mit einem anderen Freund darüber unterhalten, Jochen Busse, und habe gesagt, hör mal, Jochen, das und das, sagte der Freund, sagte, soll ich mal drüber nachdenken, etwas weniger? Und er sagte, bloß nicht. Er sagte, das macht ja diese ganze Figur aus. Und wie du sagst, es ist eben, es ist nicht nur Ruhrgebiet, weil fahr mal von Duisburg nach Dortmund, du hast in Dortmund natürlich einen harten, einen großen westfälischen Einschlag im Ruhrpott-Dialekt. Du hast in Essen ein ganz anderes Ruhrpott-Idiom als in Duisburg. Bei uns ist, also wenn mich manche hören, fragen sie auch immer, kommen sie aus Holland? Wo ich denke, das ist eine Unverschämtheit. Aber das ist schon, wir sind eben näher am Niederdeutschen schon wieder, da kommt das ja her, als am Ruhrgebietsdeutschen, am westfälischen Ruhrgebietsdeutschen. Schon im Ruhrgebiet hast du verschiedene unterschiedliche Ausprägungen des Dialektes und der Duisburger ist da schon sehr speziell, weil er eben auch wie geografisch Niederrhein, Rheinland, Ruhrgebiet so ein bisschen dazwischen liegt. Und ich spreche den gerne und ich habe im Linguistik, also im sprachwissenschaftlichen Studium, habe ich eben gelernt, je nach Bildungsgrad bist du in der Lage, verschiedene Stufen des Dialektes zu sprechen oder einer dialektalen Abfärbung. Also ich könnte, wenn ich wollte, Hochdeutsch sprechen, macht aber keinen Spaß und da versteht dich auch keiner. Deswegen ist es immer schöner. Es ist schöner für mich, im Dialekt zu sprechen. Ich spreche ja noch nicht mal Dialekt. Also es gibt ja wirkliche Dialektforscher. Guck da, wenn du den Bayern hast, wenn einer richtig bayerisch spricht.
Das ist ja eine Sprache, das ist ja kein Dialekt mehr.
Das stimmt, das ist eine Sprache. Nein, aber dann hast du, da kommst du auch an deine Grenzen als Zuhörer. Da denkst du, was, mal langsam. Aber nein, es ist eine dialektale Einfärbung. Und ich möchte nicht sagen, ich bin da nicht stolz drauf. Aber das ist Seele der Stadt. Es ist nur ein Teil von mir, das ist in mir drin. Und warum soll ich das in irgendeiner Form bleiben lassen? Weil ich finde es schön, wenn man hört, woher wer kommt.
Ich finde es super und ich glaube, dass all deine Zuschauer das auch gut finden, sonst würden sie ja nicht immer und immer wieder kommen. Und ich glaube ja persönlich auch, dass die Art und Weise, wie man spricht in einem normalen Alltag oder in deinem Fall eben auch auf der Bühne, was auch damit zu tun hat, wie der eigene Charakter so geprägt ist. Was bei dir immer auffällt ist, wir haben uns ja nun schon häufiger gesehen und wir haben uns jetzt auch gerade vor dem Podcast über alles Mögliche unterhalten, über Möbel, Regale und weiß der Henker nicht was alles. Aber der Unterschied, den es bei vielen anderen Künstlern gibt, zwischen der Figur, die auf der Bühne steht und der Person, mit der man sich vorher oder hinterher unterhält, den gibt's bei dir so nicht. Sondern zumindest, also den wird's geben, aber in der Wahrnehmung, im normalen Miteinander, fällt das so nicht auf. Das heißt, aus meiner Sicht, ein großer Teil von dem, was du auf der Bühne zeigst, ist auch nicht irgendeine erdachte Figur, sondern das bist du selber. Das ist ja bei ganz vielen anders. Hat das einen speziellen Grund, warum das bei dir so ist? Einfach nur, weil es funktioniert? Oder weil du sagst, ich will gar nicht jemand anders sein, ich will auch gar keine Figur darstellen, weil ich bin kein Schauspieler?
Also, ich bin kein Schauspieler. Ich spiele seit, stimmt so nicht, ich spiele seit 10 Jahren, seit 2012, im Ebertbad in Oberhausen, in dem Stück Pommes, einen schwulen Imbissbudenbesitzer. Das könnte man heute so nicht mehr machen, da wäre das wahrscheinlich kulturelle Aneignung. Ich spiele das und das macht einen Riesenspaß, 2 Stunden lang in so eine Type zu schlüpfen und das zu machen. Und da waren schon einige schwule Zuschauer, die nachher sagten, also ich würde nicht unbedingt in eine Beziehung mit dir eingehen, aber ich würde immer gerne mit dir shoppen gehen. Also mit der Type auf der Bühne. Schon ein schönes Kompliment. Also mehr hätte ich auch nicht gewollt. Und also ich glaube schon, dass ich mich in Figuren hineinversetzen kann. Und es macht auch Spaß. Aber für mich hat, und ich schreibe ja auch Hörspiele, also ich bin in verschiedenen Figuren. Da schreibe ich ja auch Figuren wie Serienkiller oder irgendwelche Mordermittler oder Detektive, was mir persönlich privat vollkommen fremd ist. Also nicht das Serienkillern. Da fallen einem gleich eine Menge ein, wo man sagt, auch wenn man die Möglichkeit hätte und man käme straffrei da weg, warum auch nicht?
Man verliert nur die Liste immer, ne?
Man verliert die Liste immer. Und manchmal auch die Lust. Es ist dann ja nach 18 Uhr, wenn das Tagwerk erledigt ist, hat man auch wenig Kraft noch.
Ja, ist auch noch ein schöner Filmtitel, Lust und Liste. Aber
genau, Lust und Liste.
Ein Thema für einen anderen Podcast.
Nee, Liste und Lust, so ist es. Ne?
Oder so, ja.
Und nein, aber ich glaube, was die Arbeit auf einer Bühne angeht, hat für mich das Funktionieren mit einer größtmöglichen Authentizität zu tun. Also nicht, wenn du ein Stück spielst, guck dir die Oper an oder Operette, Theaterstück natürlich, da metzeln sich ja, stechen sich ja nieder oder schreien sich da an oder singen sich was zu.
Das wäre ein bisschen hoher Bodycount, wenn das alles authentisch wäre.
So, das wäre ein bisschen zu viel, genau. Aber also du musst schon die Möglichkeit haben, wenn du in dem Metier arbeitest, dann in etwas dich reinzuversetzen, reinzudenken. Ich finde aber, wenn du so eine, ich nenne es jetzt mal One-Man-Show machst, wie es im englischsprachigen Raum genannt wird, ob das jetzt Comedy ist oder du erzählst was, finde ich, solltest du eine größtmögliche Authentizität auf die Bühne bringen. Und das möchte ich eben machen. Also natürlich das, was ich da erzähle, das ist teilweise überspitzt und aber größtenteils ist es wirklich den Leuten abgehorcht oder abgeguckt und das erzähle ich. Manchmal natürlich sehr übertrieben und aber auch was privat manchmal passiert. Da muss ich mir zu Hause dann vor meiner Frau anhören. Ja, das muss man beim nächsten Mal vielleicht nicht nochmal erzählen oder so. So, ich denke, aber sie weiß aber, was ich meine und natürlich darf ich es auch erzählen. Aber es ist natürlich, wenn gerade was Tagesaktuelles passiert ist, und man steckt da so drin, man ereifert sich, also ich, oder anders, ein Abend hat 100% und ich würde mal sagen, ich nehme mir das Recht raus, 30% am Abend zu improvisieren. Es ist also auch kein Abend gleich. Also ich habe eine ungefähre Fahrtlinie, also wie ich das mache. Und dann gucke ich aber auch eben, wo bin ich denn eigentlich an diesem Abend? Also wenn ich gerade in dem Moment auf die Bühne gehe, wie fühle ich mich denn? Und wo sind denn die Leute und wie fühlen die sich? Und dann kann ich nicht Dienstagvorschrift machen. Also ich kann nicht meinen Stiefel abreißen, sondern ich merke, ich fange so an, wie ich denke, dass es für den Abend gut ist. Und wenn ich merke, oh, die brauchen noch ein bisschen länger, also die sind noch nicht so bereit, dass ich direkt einsteigen kann, dann gebe ich denen eben auch nochmal 3, 4, 5 Minuten, um überhaupt in den Abend zu finden. Also das merkst du sofort auf der Bühne. Du musst ein Gespür für haben und dann kriegst du sie aber. Und wenn ich an dem Tag irgendwas erlebt habe, bei mir entstehen auch manche Geschichten aus der Improvisation, dann erzähle ich das manchmal. Ich übertreibe natürlich da auch. Aber es ist immer im Kern, in der Basis ist es erlebte Geschichte.
Erlebte Geschichte, und du hast eben den Begriff schon mal genannt, Authentizität. Das ist ja ein Begriff, der insbesondere fürs Ruhrgebiet eigentlich sehr prägend ist. Wir bei Duisburg ist echt, haben den sozusagen zum Slogan erhoben, weil wir sagen, genau das ist es, was diese Region und auch diese Stadt ausmacht, nämlich Authentizität und kein geschminktes Shishi. Insofern ist das schon mal eine große Verbindung. Bei den erlebten Geschichten muss ich immer wieder staunen, insbesondere über deine Nachbarn, die mitten in der Nacht um 2:30 Nudelsalatrezepte austauschen. Aber vielleicht kannst du dazu nochmal erzählen, wie es dazu eigentlich kam.
Ja, ganz einfach. Wir liegen im Bett, wie immer, das Fenster auf Kipp. Und der Klassiker, Nachbarn von uns haben Freunde zu Besuch samstagsabends und die gehen nachts um 2:30. Und dann die stehen die vor der Tür und reden weiter in der Lautstärke, in der sie innerhalb ihrer eigenen vier Wände die ganze Zeit sie unterhalten haben. Da bist du natürlich laut, du bist gesellig, so, aber die haben nicht mitgekriegt, dass mittlerweile schon die Straßenlaternen an sind, der Mond angeknipst, die Sonne ausgeknipst ist und, sagen wir mal, ich würde mal sagen, 95% der Straße schlafen, also eigentlich, oder das vorhaben. Ja, und dann krakehlen die auf der Straße einfach weiter, was natürlich nachts um 2:30 eine unglaubliche Lautstärke hat. Tagsüber wird dir das nicht auffallen. Und dadurch aufgeweckt, habe ich das Treiben am Fenster verfolgen können.
Brauchst du für sowas ein Notizbuch oder prägt sich das sofort in deinem Kopf ein, was du da aufnimmst?
Das ist eine Mischung. Also Notizbuch habe ich nicht. Ich habe Handy und dann nutze ich eben die App der Notizen. Also ich schreibe sofort, wenn ich einen Satz auffange, diesen Satz auf oder ich spreche den ins Handy. Und meistens, wenn ich den Satz oder vielleicht auch einen Dialog, wenn ich den aufgeschnappt habe, diktiere ich mir den ins Handy und dann geht's eben schon weiter. Dann hast du die Basis, das sind vielleicht 2, 3 Sätze, aber das ist die Basis und die erzähle ich oder spreche ich ins Handy in die Notiz-App, dann hat es so eine Spracherkennung, dann werden da Buchstaben raus und dann bin ich meistens so im Fluss, dass ich dann weiter erzähle. Also dann hast du quasi, ne, ein Beispiel, ich stehe sonntags vor so einem, es war auf einer Nordseeinsel, Läden waren zu, stehe ich vor einem Schaufenster mit Tinef, also mit wirklich, mit hässlichem Zeug. Ich habe in meinem Leben, bin 44, habe schon viel, viel Hässliches gesehen, wirklich viel, also an Mensch, an Tier, an Bauwerk und an Nippes. Und es war wirklich, es war nur Scheiße in dem Schaufenster, wirklich von oben bis unten. Und ich denke, mein Gott, und ich stand da so von dieser Hässlichkeit angezogen und dachte, das gibt's überhaupt nicht. Wer kauft denn so einen Mist? Also wirklich, nur Mist. Und dann kommt so ein älteres Ehepaar, stellt sich neben mich, guckt auch in das Schaufenster. Und da war so ein Froschorchester. Ich weiß nicht, ob sie aus Tonfiguren so Frösche.
Es entstehen Bilder in meinem Kopf, die nicht schön sind.
Nein, ich habe ja gesagt, es war sehr hässlich, ja. Es ist sehr unschön. So ein 10 Figuren umfassendes Froschorchester. Einer hatte eine Gitarre, der andere hat so ein Akkordeon, einer so ein Kontrabass. Und da zeigt die Frau auf dieses 10-köpfige Froschorchester und sagt zu ihrem Mann, das wäre doch was für das Gästeklo. Und ich bin zusammengebrochen, weil ich dachte, also wie kann man vor so einer Hässlichkeit stehen und sagen, das ist, und dann auch noch fürs Gästeklo, wenn sie wenigstens eine Vitrine hätten. Würde dir vorstellen, es ist Eiche Rustikal, ne, im Wohnzimmer ist auch noch die venezianische Gondel und daneben fiedelt dann so ein 10-köpfiges oder musiziert so ein 10-köpfiges Froschorchester. Aber nein.
Aber vielleicht auch fürs eigene Klo und du setzt halt einfach die beiden Harlekine daneben. So, dann werden die Gäste immerhin verschont.
Genau, die Harlekine. Also, und das ist eine Szene, das ist im Kopf und dann habe ich das oft auf meine Notiz-App gesprochen. Und da arbeite ich jetzt seit Wochen an dieser Geschichte, wie die weitergehen könnte. Ich bin ein bisschen weiter, noch nicht viel weiter, aber ich hab Ideen.
Eins weiß ich, das Badezimmer, in dem das spielt, dessen Fliesen sind Bahama Beige.
Ja. Bahama Beige, vor allem Bahama Beige.
Ja, diese Farbe heißt tatsächlich so, die man früher in den 60er, 70er Jahren verbaut hat. Ich kann mich da recht gut dran erinnern.
Und die Leute, die das damals verbaut haben, die stehen heute noch drin und sagen, und es ist immer noch schön.
Ja, gibt auch Dinge, die haben auch noch nie gestimmt.
Waren noch nie wahr. Das
stimmt. Lass uns nochmal zurückkommen zur Authentizität.
Ja.
Dem Duisburger und dem Ruhrgebietsmenschen ist ja zu eigen, dass er auf Prominenz nicht viel gibt bei Menschen. Und bei dir ist das im umgekehrten Sinne auch so. Dich kennt Jan und Piet in Duisburg, aber man trifft dich auch andauernd irgendwo. Und in der Regel bist du mit dem Rad unterwegs und man trifft dich auf dem Wochenmarkt und sonst wo überall. Und da gibt's überhaupt gar keinen Unterschied, sondern obwohl du ja nun durchaus jemand bist, der sehr bekannt ist, ich glaube unter den Duisburgern vermutlich einer der bekanntesten, bist du halt du. Und das ist auch völlig allürenfrei. Das ist, glaube ich, auch so ein Charakterzug im Ruhrgebiet, ne? Dass Menschen hier eher zum Tiefstapeln neigen, als dazu zu sagen, ich bin jetzt hier, aber ne?
Genau.
Achten Sie mal drauf, wer ich hier wohl bin. Ja. Das gibt's hier eigentlich kaum.
Nee. Und das mag ich eben auch an dem Menschenschlag. Ich finde, ich bin gern in Bayern. Ich mag Bayern, was heißt sehr. Ich mag viele Regionen. Ich mag vor allen Dingen Norddeutschland, Schleswig-Holstein und Hamburg.
Aber Geschmacksverirrungen muss man jetzt nicht relativieren. Nee, auf keinen Fall.
Aber Bayern mag ich auch. Deutschland ist echt ein schönes Land. Also das muss man sagen. Und ich genieße das eben, auf Tour zu sein und in Regionen zu kommen. Also es gibt auch Regionen, da wollte ich auch noch nie hin und dann als Künstler musste da hin. Aber Bayern gehört dazu, da bin ich gerne, auch München. Aber dieses Münchner Selbstverständnis, dieses Mir san mir, das wird einer im Ruhrgebiet nie sagen, nie. Und das schätze ich eben so. Also, und weißt du, wenn du in München bist, dann begegnet dir eben in München sehr gerne dieser Typ Gutenberg, ne? So nach hinten gegelte Haare, Steppjacke, Schälchen, Slipper und dann immer am Schlüsselbund, mit dem er so spielt, der BMW-Schlüssel dran. Und die dicke Rolex. So Typen hast du natürlich im Ruhrpott auch, aber die kriegen direkt einen drüber, also verbal und sind direkt geerdet. Aber in München laufen die dir eben gerne mal zuhauf über den Weg. Das hast du hier nicht. Und das mag ich hier. Wir sind hier sehr bodenständig und da gibt es einen Spruch und dann hat sich das auch. Also hier ist nichts hintenrum. Also, es gibt immer Ausnahmen. Ich will das nicht glorifizieren. Gar keine Frage. Aber von der Grundausrichtung sind wir hier so nicht. Und das schätze ich sehr.
Ja, das kann ich übrigens bestätigen. Tatsächlich, ich bin ja auch schon ein bisschen rumgekommen und bin ja nicht gebürtiger Duisburger. Und muss sagen, es hat mir noch keine Stadt so leicht gemacht. Deswegen bin ich auch schon so lange hier und vermute auch, ich komme nicht mehr weg.
Ja.
Was auch gut so ist. Wenn du so über deine Stadt nachdenkst, was du ja häufiger mal tust, weil sie eben auch in deinem Programm eine Rolle spielt, hast du eine Vorstellung davon, wie Duisburg in 20 Jahren aussehen könnte? Was die Stadt in 20 Jahren ausmachen könnte?
Ich hoffe, schöner. Das ist auch eine schwierige Frage. Also ernst beantwortet, ich habe keine Ahnung. Also ist ja die Frage, was du machst. Also als auf dem ehemaligen Love Parade Grundstück ein Outlet gebaut werden sollte, haben sich ja die Duisburger, Gott sei Dank, wie ich finde, dagegen entschieden, um eben die Innenstadt in Anführungsstrichen nicht kaputt zu machen. Jetzt gehst du durch die Duisburger Innenstadt und fragst dich, was will ich da vielleicht noch dran kaputt machen? Ich sehe das aber nicht so. Also ich sehe in 44 Jahren, in die ich da durchlaufe, natürlich viele Veränderungen, viele zum großen Vorteil, einige finde ich auch nach wie vor zum Nachteil. Ich glaube aber, dass diese Shopping-Mall-Idee, und dazu gehört natürlich auch ein Outlet, vielleicht aufgrund der parallelen Entwicklung des Internets, was ja schon vor vielen Jahren und auch immer noch weiter voranschreitet, vielleicht nicht als ganz so zukunftsweisend. Ich meine, guck mal, jetzt haben wir da Galeria und wir haben das Forum mit dem Karstadt-Gebäude. Ich meine, jetzt müssen wir sagen, Stand November 2022, wo wir jetzt darüber reden. Vielleicht hört einer das in 2 Jahren und sagt, Ja, was für ein Karstadt denn?
Wovon reden die?
Wovon reden die? Man weiß das alles nicht. Aber wenn ich mir dieses große Gebäude Galeria angucke, wo du sagst, okay, wenn das mal raus, also wenn Galeria da raus wäre, könnte ja immer noch irgendwas da rein. Da fragst du dich aber auch, was denn? Primark oder ne, irgendein so ein Rammsting wieder, was da, ich wollte gerade sagen, so eine solvente, in Anführungsstrichen solvente Kundschaft ist, hat, die da reingehen könnte, die das beleben könnte. Aber du hast dann Karstadt im Forum, wo dann ein großer Mieter raus wäre. Ich meine, guck dir die Galeria, Königsgalerie an, die ja größtenteils von Leerstand lebt, was auch einfach schwierig ist. Ich verstehe, es ist keine Kritik, ich verstehe die Schwierigkeit. Da fragst du dich aber auch, warum denn solche Klötze da hinsetzen und dann so zu vermieten mit Leuten, die es vielleicht gar nicht tragen können. Die Meiersche hat sich verkleinert in den letzten Jahren. Der Buchmarkt bricht ein. Werden die da überhaupt noch bleiben? Ich erinnere mich an eine Zeit oder eine lange Zeit. Da hatten wir angefangen von der Mercatorstraße und dann die Königstraße runter. Wir hatten Buchhandlung Hermann, wir hatten Atlantis, wir hatten Braunsche Buchhandlung, wir hatten bei der Galeria Buchhandlung Herder. Und dann kam hinten noch eben in die Galeria, in die erste, die da gebaut worden ist, da kam die Meiersche. Und was haben wir jetzt noch? Wir haben Buchhandlung Scheuermann und wir haben die Meiersche. Und jetzt hilf mir, ich glaube...
In der Innenstadt
das war's, ne?
Ja.
Und ich habe viele Veränderungen gesehen. Ich sehe das Potenzial in dieser Stadt. Ich freue mich, dass ich das, was ich für mein alltägliches Seelenheil, sagen wir mal, brauche, dass ich das hier finde, in der Innenstadt. Ich muss aber gestehen, was aber auch mit meiner Konfektionsgröße zu tun hat, wenn ich mal was suche... Ich gucke auch hier, fahre aber auch nach Moers zum Beispiel oder nach Düsseldorf zum Einkaufen. Nutze das meistens auch, wenn ich unterwegs bin auf Tour, weil da habe ich Zeit, muss den Tag irgendwie rumbringen. Aber ich habe alles, was ich hier brauche. Und ich hoffe, dass der Duisburger Einzelhandel, also auch die Stadt, das so begreift und auch vor allen Dingen die Vermieter der Immobilien. Ich fände das schön, wenn das eigentlich größtenteils, sagen wir, die Innenstadt in Duisburger Hand bleiben würde, dass die auch gucken kann, wie halte ich die Käufer zusammen. Also, dass die Mieten, wenn das irgendwie in holländischem Besitz ist oder in welchem auch immer, die sagen ja, mir doch egal, was da unten drin ist, Hauptsache es kommt Miete rein. Also, dass man das vielleicht ein bisschen steuern kann. Ich fände toll, wenn wir diese Münzstraße etwas mehr an die Innenstadt wieder, was ja geglückt ist vor ein paar Jahren. Aber es ist ja klar, dann haust du wieder so ein Forum in die Stadtmitte, dann zieht das wieder alles in die Mitte mehr. Das ist ja, sind ja immer solche Wellenbewegungen. Aber ich fände das schön, wenn man die Münzstraße etwas mehr angliedern könnte und wenn endlich mal auch mit dem Mercator-Quartier irgendwie ein Brückenschlag zum Innenhafen übers Rathaus und so weiter passieren könnte. Also dass man noch mehr flanieren könnte, als man es ohnehin schon kann.
Stichwort flanieren. Gibt's eigentlich so einen Ort in Duisburg, wo du dich besonders gerne aufhältst, wo du besonders gerne bist, weil der vielleicht irgendwie so einen Zauber hat, der dich besonders anzieht?
Das ist meine Badewanne.
Ja, nee, ich meine jenseits dessen.
Ja, also zum Beispiel, wenn ich mit dem Fahrrad von zu Hause, zum Beispiel am Stadttheater, allein am Stadttheater vorbei und ich sehe, dann muss man für die, die nicht direkt wissen, wie sieht das aus? Das ist das Haus mit den Säulen schräg gegenüber von McDonald's. Das ist das Stadttheater. Wenn ich an diesem, ich habe da diesen, das, den Steigenberger, also ich sage immer Steigenberger noch, den Duisburger Hof, also das alte, schöne alte Hotel mit einer wunderschönen Fassade, wie ich finde.
Ja.
Du hast das schöne Stadttheater, wo ich auch, wenn ich einkaufen gehe und ich gucke über diese Rasenflächen, darunter. Und das muss ich sagen, das ist wirklich gelungen in den letzten Jahrzehnten. Also ich finde das City Palais nicht schön, stehe ich auch zu. Also da fand ich die alte Mercatorhalle vom Architektonischen einfach schöner. War auch nicht so wuchtig, war schon groß, aber etwas geduckter. Aber dieses Ensemble der Rasenflächen, dieser klare, offene Blick, aber auch ein schöner, das war ja früher terrassenförmiger mit Bepflanzungen und so weiter, dann das Land- und Amtsgericht, dann hast du das Stadthaus und dann fährst du da dran vorbei und dann fährst du über die Schwantorbrücke, die ich wunderschön finde. Du hast links den Anlieger. Du hast rechts erstmal vorher natürlich, Entschuldigung, Salvatorkirche, Rathaus. Dann fahre ich meistens so rechts runter, Innenhafen, über diese schwebende Brücke. Und dann fahre ich an der Metro vorbei, links über dieses Wehr. Und dann Richtung Ruhrort und da so Schifferbörse, Oskar Huber. Da denke ich mir, also diese Kette von schönen alten Bauwerken, Wasser, Natur und maritimem Leben, finde ich, da hast du innerhalb von, ich würde mal sagen, einer Viertelstunde Fahrrad, da hast du Dinge von, also hast du ein Ensemble gesehen von Duisburg, was ich auf jede Postkarte drücken würde. Ich finde es, finde ich wunderschön. Also das sind so, das sind Lieblingsecken und so ein Ort. Ach, dann einfach in einem netten Café sitzen mit einem Kaffee und denken, ja, ist doch schön. Also was habt ihr alle?
Genau, ist doch schön. Was habt ihr alle? Tatsächlich ist das ja auch die Reaktion von Leuten, die vielleicht mit Vorbehalten hierher kommen und wenn sie dann mal hier gewesen sind, mit einer ganz anderen Haltung wieder wegfahren.
Ja.
Ist mir mit der eigenen Familie so gegangen und auch mit anderen Freunden, die mich dann irgendwann hier besucht haben und die hergekommen sind mit so einer Haltung um Gottes Willen und weggefahren sind mit, Mensch, das ist ja eigentlich an ganz vielen Stellen echt klasse.
Mhm. Ja. Mal
losgelöst von den vielen Vorteilen, die Stadt und ihre Lage ja ohnehin bieten.
Ja, klar.
Gehen wir nochmal zurück zu Kai Magnus Ding, der sozusagen vor allen Dingen die Menschen unterhält. Denn das tut er ja. Kommt deine Frau zu Hause aus dem Lachen noch raus?
Ja. Ja, ja, natürlich. Das ist natürlich eine Fangfrage, ne? Wie antwortet man da drauf?
Nicht mit einer Gegenfrage.
Nein, natürlich nicht. Nee, das will ich nie machen. Das will ich nicht machen. Die kommt schon aus dem Lachen raus. Ja, ja. Ja, ja. Ich glaube, es gibt ein schönes Gedicht von Eugen Roth. Der hat diese Ein-Mensch-Gedichte ja geschrieben. Und das fängt an mit: Der Humorist, meist selbst nicht heiter, gibt Frohsinn nur an andere weiter. Die Wissenschaft, die kaum je irrt, nennt sowas einen Zwischenwert. Und als ich das erste Mal gesehen habe, das Gedicht, habe ich gedacht, der grätscht direkt richtig rein. Also ich glaube, wenn du, sagen wir mal, Humorarbeiter bist, nenne ich das jetzt mal absichtlich sachlich, dann eine Komik ist ja, Woody Allen hat mal gesagt, Komödie ist Tragödie plus Zeit. Also so eine Szene, wie du sagst, der Nudelsalat, da unterhalten sich nachts um 3 schreiender Nachbarn auf der Straße rum. Natürlich nicht, weil sie sich anfeinden, sondern aus einer heiteren Situation raus. Und du wirst geweckt, das richte ich erstmal auf. Das ist ja prinzipiell nicht komisch.
Ich finde das beruhigend, dass du das auch erstmal nicht komisch findest, sondern ich erstmal auch drüber aufregst.
Genau. Oder das 10-köpfige Froschorchester finde ich auch nicht komisch. Aber.
Nee, das ist wirklich tragisch.
Das ist tragisch. Ich glaube, dass es eigentlich um ernste Dinge und ums Scheitern geht. Und wenn du das aber wenn du das nur ein Quäntchen weiter drehst, diese Situation oder das aus einem anderen Blickwinkel siehst, zum Beispiel eben, du sitzt im Theater und du siehst da einen Mit-40er, einen dicklichen Mit-40er, der an der Welt verzweifelt oder an seinen Nachbarn, dann ist das erstmal komisch. Weil du sagst, kenn ich von mir, Gott sei Dank trifft's mich gerade nicht. Das ist es. Also ist es eigentlich immer eher ernst. Und wenn du an solchen Geschichten arbeitest und dir das weiter ausdenkst oder weiter überlegst, wie so eine Nummer funktioniert oder ein ganzes Programm, dann bist du ernsthaft damit beschäftigt. Also so eine Nummer zu schreiben, das ist eine ernste Angelegenheit. Also
und das ist harte Arbeit.
Das ist harte Arbeit,
aber,
ja.
Losgelöst davon, dass Arbeit eine ernste Angelegenheit ist und deine ganz sicher auch. Aber du hast eben Woody Allen zitiert, der sagte, wie du eben auch deklamiert hast, Komödie ist Tragödie plus Zeit. Ist das denn dieses Klischee, trifft das auf dich zu, dass diejenigen, die vor allen Dingen unterhalten sind, die sehr witzig sein können, eigentlich für sich genommen häufig eher sehr nachdenklich, sehr grüblerisch, auch eher still sind?
Ja.
Das ist schwer vorstellbar bei dir.
Aber ja, das glaube ich. Ja, ja. Aber das ist so. Also das ist eine, da ist eine Grundmelancholie vorhanden und natürlich ist es nicht. Es ist ich sage immer, um richtig bei den Menschen zu sein, muss ja erstmal bei dir sein. Also das muss in einem sehr vernünftigen, ausgewogenen Gleichgewicht sein. Also den ganzen Tag über die Straße hüpfen und fröhlich oder lustig sein und abends um 20 Uhr noch 2 Stunden nochmal lustig zu sein. Das funktioniert also bei mir nicht. Also ich brauche schon Rückzug, ich brauche Sammeln, ich brauche Konzentration, um dann so zu funktionieren. Aber ich glaube, wir sind ja auch hier in einem Studio, mit dem ich schon lange zusammenarbeite. Ich glaube, grundsätzlich würde ich mich schon eher als heiteren Menschen bezeichnen und nicht als Melancholiker. Ja, Daumen geht nach oben, Gott sei Dank. Ich meine, was willst du auch jetzt sagen? Ja, aber so ist es eben. Ne? Es ist, ich glaube schon, du musst diese Komik und das ist die Authentizität. Du musst die Komik und das Fröhliche in dir haben, auf jeden Fall. Aber es muss ein Gleichgewicht herrschen. Ich glaube, du kannst, beides ist nicht richtig. Du kannst nicht die ganze Zeit wie so ein fideler Mops durch die Gegend hüpfen und die ganze Zeit nur im Bett liegen und sagen, es ist alles schlimm. Das geht auch nicht.
Gesund
ist beides nicht. Muss ausgeglichen sein.
Was du so beschreibst, erinnert so ein bisschen an jemand ganz Großen, mit dem du dich auch sehr verbunden fühlst, nämlich den großen Hans-Dieter Hüsch, der auch auf eine sehr eigene Art und Weise es verstanden hat, Melancholie und Humor miteinander zu verbinden. Wie oft denkst du an Hans-Dieter Hüsch oder liest noch in seinen Büchern?
Also ich kann Hüsch schlecht lesen und ich kann ihn auch nicht sehen, weil das geht mir immer noch zu nah. Also der ist 2005 verstorben, aber das ertrage ich schlecht. Also er fehlt mir schon. Sehr, weil ich, das war ja mein quasi berufliches Erweckungserlebnis. Wir werden ja alle mit Humor irgendwie groß. Also ich bin Jahrgang 78, das heißt also bei uns war es Louis de Funès, über den du gelacht hast, und die doofen Späße von Bud Spencer und Terence Hill.
Und Didi Hallervorden.
Dann genau Didi, aber wirklich Didi, ne, nicht Dieter, also der Nonstop-Nonsens-Didi. Und Otto und Heinz Erhardt und Loriot. Und du hast gelacht. Natürlich, wenn Didi eine Torte ins Gesicht kriegt, dann lacht auch das kleinste Kind, weil es komisch ist. Aber du hast über Loriot oder Heinz Erhardt gelacht, ohne zu wissen, worüber du lachst eigentlich. Weil die Eltern haben gelacht und irgendwie ist es lustig und der hat eine Nudel auf der Nase. Aber so. Als ich so 11 oder 12 war, habe ich im Radio, da musste man noch am Knöpfchen drehen, um einen Sender zu verstellen, im Autoradio. Auf einem Sonntagsabends oder spätnachmittags auf der Rückfahrt von einem Sonntagsausflug mit meinen Eltern. Mein Vater suchte Verkehrsfunk und der blieb auf einem Programm hängen im Radio, wo ein Mann recht schnell sprach und Leute lachten. Und ich sagte sofort zu meinem Vater, warte mal, lass mal. Und der erzählte von einem Kammenbär, der so scharf und stark sein muss, der Kamentbot, so sagt er, der Kamentbot, muss in der Lage sein, eigenständig von innen die Kühlschranktür öffnen zu können. Also das war so der erste Satz, der mir so hängen geblieben ist. Und ich sag, lass mal. Und nee, mein Vater, ich sag, doch, jetzt lass das mal. Und ich sag, wer ist das? Und da sagte meine Eltern, das ist Hans-Dieter Hüsch. Ich sag, was macht der da? Das Kabarett. Und man muss das dazu sagen, das war 1991, 92, da gab es kein Internet.
Aber 91, 92, da warst du 13, 14, da bist du fürs Kabarett schon entbrannt. Das ist ja eigentlich so ein Alter, wo man mit Kabarett häufig noch gar nichts anfangen kann und will, sondern mit ganz anderen Dingen beschäftigt ist. Also da scheint schon eine Tür offen gewesen zu sein.
Ja, da war ein Scheunentor. Das war keine Tür, das war echt ein Scheunentor. Das meine ich auch, Erweckungserlebnis. Also es gab kein Internet, du konntest jetzt nicht googeln, Hans-Dieter Hüsch, und hast Bilder gesehen und hast auf YouTube Nächte verbringen können mit irgendwelchen alten Videos, sondern ich bin am nächsten Tag zur Braunschen Buchhandlung gegangen hier und habe gesagt, haben Sie was von Hans-Dieter Hüsch? Ja, klar. Und dann hast du Bücher entdeckt und Schallplatten und dann CDs. Und ich habe mir das Ganze gekauft und habe gedacht, ich, in dem Moment aber, als ich den da hörte mit dem Kamentbot, habe ich, so anmaßend das vielleicht klingen mag, aber ich habe begriffen, worüber die lachen. Ich habe verstanden, was daran lustig ist. Warum? Weil ich dachte, genau Authentizität, genau wie bei uns zu Hause. Es ist ja nur eine, das waren so Niederrhein-Geschichten, das Programm hieß damals Neues vom flachen Land. Aber was, es war eine Facette von Hüsch, also neben den ganzen politischen Sachen und theologischen Sachen und Frieda-Geschichten und Hagenbuch und. Aber da habe ich gesagt, ich begreife, was der macht. Ich hab das verstanden. Also und ich fand das hat mich im Innersten heute noch berührt und bewegt. Und ja, dann habe ich ihn kennenlernen dürfen. Und wir haben uns 12, 13 Jahre haben wir diese Freundschaft pflegen können, Gott sei Dank. Ja.
Und die hat dich bis heute geprägt?
Ja, natürlich. Also ich kann ihn, weil auf die ursprüngliche Frage, ich guck manchmal in Bücher, gucken, sehen kann ich ihn schlecht, weil das ist, ja, wie gesagt, da geht mir echt zu nah. Ich kann ihn hören, aber auch da, also da muss ich auch schon oft schlucken, weil das ist einfach, ja, das ist also ein für mich ein großes Vorbild, ja.
Und dabei wird auch Kai Magnus Ding ganz schnell ganz ernst, denn wenn einem etwas nahe geht, dann ist da ja auch eine Tür offen für Empfindsamkeit, für Melancholie und auch für Verlust und für Trauer und um einen Freund, ganz sicher, ja. Um einen Mentor. Wir haben jetzt relativ viel über dich erfahren, tatsächlich, in dieser Zeit, in der wir uns jetzt hier unterhalten haben. Eine Bitte habe ich noch. Wir sind ja hier bei Duisburg ist echt. Und nicht immer, aber manchmal frage ich meine Gesprächspartner, ob sie womöglich diesen Satz zu Ende bringen können für sich. Was fällt dir ein zu Duisburg ist echt, ...
Duisburg ist echt trotzdem.
Das musst du jetzt bitte erklären, weil das verstehe selbst ich nicht.
So, erstmal, weil es kein korrekter Satz ist. Also fehlt ja was, also grammatikalisch. Aber was du vorhin sagtest, Leute auch aus dem familiären Umfeld, die von deiner Seite aus hier hingekommen sind, die gesagt haben, ach mal, das hat ja doch was. Ich mache ja auch viel mit Freunden hier, ob das so Live-Hörspiele sind oder irgendwelche Projekte, die kommen aus Berlin, München, Hamburg oder Frankfurt oder was auch immer. Und dann bringen wir die im Hotel unter und dann tagsüber unternehmen wir manchmal was. Oder gehen abends noch irgendwo was essen oder in eine Kneipe. Und die sagen dann, also schön ist das hier ja nicht. Aber die Leute sind so nett. Und das ist es ja. Also ich finde es hier auch schön, aus den ganzen aufgeführten Gründen. Aber du kommst eben von einer anderen Seite hier rüber. Also wenn ich jetzt in dieser Jahreszeit im Herbst über die Schwäbische Alb fahre, denke ich, das ist ja wunderschön.
Aber wohnen möchtest du nicht.
Aber ich möchte nicht, genau. Und ich finde auch die Leute nett, aber ich weiß, für eine Zeit ist das wunderbar, auch für einen Abend ist das prima. Ich würde hier nicht ankommen. So. Und ich liebe das auch jetzt ganz Schleswig-Holstein, ganz Norddeutschland. Ich finde das wunderschön. Auch den Niederrhein. Also, ne, ich liebe dieses flache Land, ich liebe die Weiden und dann, wenn der Nebel so hoch steigt und die Kühe, die da rumstehen. Ich kann da wirklich was mit anfangen. Aber dann denke ich immer, hier sprechen die meine Sprache und hier werde ich verstanden. Und ich glaube, wir sind, weil wir eben nicht diese Mentalität, beschriebene Mentalität haben, mir san mir, also mit einem Selbstbewusstsein und mit einer objektiven Schönheit hier durchgehen, wo wir sagen, guck mal hier, das Hamburger Rathaus ist der Jungfernstieg, kennt doch jedes Kind. Und hier ist, das ist hier die Elbphilharmonie und das ist der Hamburger Hafen und das ist der Michel oder hier ist das der Marienplatz, das ist das Rathaus und hier ist der Englische Garten und oder hier ist der Brandenburger Tor, ist unter den Linden und nee, das haben wir alles nicht, aber wir haben die Leute hier. Und deswegen sind wir immer in irgendeiner Form in so einer Art Verteidigungshaltung. Und deswegen habe ich mir gedacht, trotzdem, wir sind trotzdem hier. Und wir sind trotz mancher, mancher Unschönheit hier. Und wir machen das alles trotzdem. Und wir wissen nicht, wie das in 20 Jahren ist. Tourismus werden wir auch in 20 Jahren hier nicht haben. Also großen, wir haben Tourismus. Ich weiß, du hast vollkommen recht. Aber vergleichbar mit dem in Hamburg oder in Berlin wahrscheinlich eher weniger. Aber wir sind hier trotzdem. Und das, finde ich, macht uns aus.
Kein Magnus Ding. Duisburg ist echt trotzdem. Also ich fasse mal zusammen. Wir haben gelernt, warum die Nudelsalatrezepte von deinen Nachbarn nachts um 2:30 die besten sind, auch wenn sie dich ärgern, wenn sie da rumschreien. Wir wissen jetzt, was Krisse ist und wollen es lieber nicht haben. Wir wissen eine Menge über deine Beziehung zur Stadt und darüber, wie und warum du Duisburg in die Republik trägst. Und wir wissen, warum Duisburg trotzdem ist. Herzlichen Dank, Kai Magnus Ding, für deinen Besuch hier. Herzlichen Dank an Sie und an euch fürs Zuhören. Und wie immer, bleibt uns gewogen. Bis bald.
Vielen Dank.
Duisburg ist echt hörbar.